Hiob 7. Buch Hiob sehen wir einen gerechten Mann, der sehr schweres Leid durchmacht. Und wir kennen die Hintergrundgeschichte, da ist ein ganzer Wettkampf, möchte ich mal sagen, im Himmel. Es geht um Gottes Ehre, Teufel. Ich möchte im Prinzip zeigen, dass Menschen Gott nur anbeten, wegen dem, was er ihnen schenkt und wegen dem, was er für sie tut. Und Gott sagt, nee, mein Knecht Hiob ist gerecht. Und der Teufel sagt, okay, nimm ihm doch mal alles weg, was er hat. Dann wird er dich schon verfluchen. Und Gott sagt, okay, darfst du es machen. Und er nimmt ihm alles weg. Ganzen Besitz, seine Familie, alle seine Kinder. Nur seine Frau lässt er übrig, weil die gebraucht der Teufel als Versuchung. Die sagt ihm, fluche Gott und stirb. Wahrscheinlich hat sie gemeint, lass uns gemeinsam sterben. Fluch Gott mit mir und lass uns sterben. Auch sie hat ihre Kinder verloren. Na, wir müssen barmherzig sein mit ihr. Furchtbare Situation. Und Hiob sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und Gott freut sich drüber, das bringt Gott Freude. Und er sagt zum Teufel, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Der Teufel sagt, ja, taste nur mal sein Leben an, seine eigene Gesundheit, dann wird er dich verfluchen. Und der Teufel hat es gemacht und Hiob ist krank geworden. Sich gekratzt mit Tonscherben, Beulen am ganzen Körper. Wir werden heute ein bisschen davon lesen. Eiter und Würmer in diesen Eiter. Ekelhaft, furchtbar, muss furchtbar ausgesehen haben. Und in dieser schlimmen Situation kommen drei Freunde zu ihm. Und wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Aber Freunde, die es eigentlich, glaube ich, im Herzen doch gut gemeint haben. Und die ersten Tage einfach nur stillgar gesessen sind. Ganze Woche lang. Und das war gut. Und das hat ihm Hiob die Möglichkeit gegeben, diesen ganzen Schmerz seiner Seele rauszuschreien und rauszulassen. Aber dann haben seine Freunde begonnen zu sprechen. Und letztes Mal haben wir den Eliphas gesehen. Eliphas war ein sehr eloquenter Mann, ein emotionaler Mann, möchte ich sagen. Er war einer, der aus Erfahrung argumentiert hat. Guter Charismatiker, würden vielleicht Leute sagen. Oh, ich hatte einen Traum und ich habe Gänsehaut bekommen und das muss der Herr gewesen sein, was er mir da gesagt hat, was er zu mir gesprochen hat. Und er ist einer, der dem Hiob zwar harten Tabak gibt, aber es noch auf eine halbwegs vertrauliche Art und Weise, es noch wenigstens ein bisschen durch die Blume sagt. Wir werden sehen, die anderen beiden Freunde werden wesentlich plumper sein und brutaler und direkter und noch verdammender. Aber Eliphas hat gesagt, Hiob, das muss deswegen sein, weil du Sünde hast in deinem Leben. Das war die Theologie dieser Freunde und wahrscheinlich auch von Hiob. Gute Menschen werden gesegnet, schlechte Menschen werden bestraft. Wir ernten das, was wir sehen. Ein Prinzip, was stimmt in einem gewissen Bereich unseres Lebens, aber nicht verabsolutiert. Hiob, du musst es ernten, was du siehst, und weil du hier Leid erntest, musst du was Schlimmes gesät haben. Er sagt ihm, Hiob, kehr um von deiner Sünde. Ich würde Gott suchen und meine Sache vor Gott darlegen, hat er gesagt. Hiob, suche Gott, tu Buße. Glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist, verwirf nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Dir geht so schlecht, Hiob, weil Gott dich züchtigt, aber kehr um, dann wird sich alles wieder zum Guten wenden. Und Hiob hat sich gerechtfertigt gegen diese Anklage. Und Kapitel 6 hat er gegen seine Freunde geklagt. Und wir nehmen die Geschichte wieder auf im Kapitel 7. Da spricht Hiob jetzt nicht zu seinen Freunden, sondern mehr zu Gott. Er wendet sich an Gott. Es ist ein Unterschied zwischen Hiob und seinen Freunden. Seine Freunde wussten über Gott, in ihrem Denken zumindest. Ihre Theologie war sehr einfach. Die wussten mehr über Gott, als wahr ist, als richtig ist. Ihr Gottesbild war sehr einfach. Ihr Gott war sehr klein. Wollten keinen Gott haben, der größer ist als sie, der nicht in ihre Box reinpasst. Aber sie haben über Gott geredet, aber Hiob ist der Einzige, der zu Gott spricht, von diesen Leuten hier. Und wir sehen hier in diesem Buch ein Hin und Her, wo er klagt, wo er seinen Freunden antwortet, in diesem Streitgespräch, was sich hier entspinnt, und wo er sich dann immer wieder zu Gott wendet und zu Gott ausschreit und von Gott Gerechtigkeit fordert oder einfach, dass er angehört wird. Kapitel 7, Vers 1. Hat der Mensch nicht einen harten Dienst auf Erden? Und sind seine Tage nicht wie die Tage eines Tagelöhners? Wie ein Knecht, der sich nach Schatten sehnt, und wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet, so habe ich gehaltlose Monate erhalten, und Nächte voll Unheil wurden mir zuteil. Ich bin wie einer, der in die Armee eingezogen ist, gegen seinen Willen. Gott, ich mache das nicht freiwillig durch. Warum? Ich bin hier plötzlich in diese Situation geworfen. Harter Dienst auf der Erde. Ich fühle mich wie ein Knecht, wie ein Sklave. Harter Dienst, harte Arbeit. Ein Knecht, ein Sklave, der sich nach Schatten sehnt. Manchmal fühlen wir uns so, oder? Wir gehen durch eine trockene Zeit durch. Wir gehen durch die Hitze sozusagen. Wir sehen uns nach Schatten. Kommt uns vor wie versklavt manchmal. Jemand hat mir mal erzählt, ich habe Eheseelsorge gemacht mit dem Ehepaar, und er hat gesagt, ich fühle mich wie in einem Film. Wie ein Statist in einem Film. Manchmal fühlen wir uns so, oder? Wir sind hineingeworfen in dieses Leben und in eine schlimme Situation. Vielleicht ist es eine schwierige Situation auf der Arbeit, vielleicht ist es eine Eheproblematik, vielleicht ist es, dass die Kids schwierig sind und du musst irgendwie einfach dranbleiben und durch. Aber es ist schwierig und es ist trocken. Vielleicht ist die erste Liebe aus der Ehe raus und es ist irgendwie trocken und du musst irgendwie durchpowern. Du kommst dir vor wie in einem Film. Es läuft irgendwie so ab und du bist mittendrin, du leidest unter der Situation, du weißt eigentlich keine Antworten, du weißt nicht weiter. Aber so ist Tag für Tag. Es ist einfach trocken, du hörst Gott auch scheinbar nicht und du bist da irgendwie drin in dieser Mühle, in diesem Hamsterrad. Ich denke, jeder von uns hat das schon mal gefühlt. Das ist eine normale Erfahrung für uns Menschen. Hiob sagt, wenn ich mich niederlegte, so sagte ich, wann kann ich aufstehen? Und der Abend zieht sich hin und ich bin gesättigt mit Unrast bis zur Morgendämmerung. Er hat nicht gut geschlafen. Sorgen. Vielleicht kennt ihr das, du denkst, ach, schon 6 Uhr morgens, bald muss ich aufstehen, dabei ist erst 2 Uhr nachts oder so. Die Zeit geht nicht rum, du drehst dich im Bett, du bist unruhig in deinem Herzen. Und das Liegen im Bett ist fast anstrengender als aufzustehen. Keine Erholung in der Nacht. Mein Fleisch ist bekleidet mit Maden und Schorf. Meine Haut ist kaum verharscht und eitert schon wieder. Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Also wir können uns das bildlich vorstellen, wie furchtbar, ne? Mit diesen Beulen überseelt, Maden drin in diesen Wunden und kaum sind die ein bisschen verharscht, dann eitern die schon wieder. Also furchtbarer Anblick. muss gestunken haben. Deine Tage gleiten schneller dahin, sind wie über Schiffchen, sie schwinden ohne Hoffnung. Was er hier sagt, ich bin schnell am Sterben. In mir ist es schnell vorbei, es geht schnell bergab. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist, mein Auge wird kein Glück mehr sehen. Das Auge dessen, der mich sehen will, wird mich nicht mehr gewahren. Richtest du deine Augen auf mich, so bin ich nicht mehr. Die Wolke schwindet und vergeht. So steigt, wer in den Scheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Zu seinem Haus kehrt er nicht mehr zurück und seine Stätte weiß nichts mehr von ihm. So will auch ich meinen Mund nicht zurückhalten. Ich will reden in der Bedrängnis meines Geistes, will klagen in der Verbitterung meiner Seele. Ich bin am Sterben. Mein Leben schwindet dahin. Und wer stirbt, kommt nicht mehr zurück in diese Welt. Und so will ich klagen und reden in der Bedrängnis meines Geistes, Verbitterung meiner Seele. Erinnert mich an die Psalmen. David hat solche Psalmen, wo er verzweifelt ist, wo er einfach ausschreit nach Gott. Wo er denkt, es ist vorbei mit ihm. Gott, wo bist du? Die Ungerechten, die Gottlosen haben die Überhand. Ich kann nicht schlafen, unruhig ist mein Herz in mir. Bin ich das Meer oder ein Seeungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Wenn ich sagte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager wird meinen Kummer tragen helfen, so entmutigst du mich mit Träumen und durch Gesichte schreckst du mich auf, so dass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber als meine Gebeine. Interessant hier, einfach sein Hadern mit Gott. Und verständlich, ne? Erinnert euch dran, wir haben Kapitel 1 und 2. Hiob hatte das nicht. Er hat an einem Tag alles verloren. Am nächsten Tag seine Gesundheit. Weißt du warum? Plötzlicher Schicksalsschlag und er klagt zu Gott. Und ich mag das an Gott, dass Gott es aushält. Dass wir ehrlich sein können, dass wir zu ihm kommen können, wie David in den Psalmen. Und nicht alles, was Hiob hier sagt, ist korrekte Theologie oder durchdacht. Es ist ein Hin und Her. Wir sehen hier, er sagt zu Gott, wo bist du? Ich wünschte, ich könnte mit dir in Verbindung treten. Im nächsten Moment sagt er, Gott, lass mich in Ruhe, lass mich alleine. Warum legst du deine Hand so schwer auf mich? Warum verfolgst du mich? Bin ich ein Seeungeheuer? Lass mich in Ruhe, Gott, lass mich in Ruhe sterben. Erlöse mich. Es ist ein Hadern mit Gott, aber Gott ist da. Und Gott hört ihm zu, selbst wo er es nicht fühlt und er sieht, Gott ist da. Und das ist unser Trost, oder? Gott ist da in deinem Leid. Gott ist da in der Situation, die du nicht verstehst. In diesem Unglück, was du nicht unter deiner Kontrolle hast. Gott ist da. Wie wir vorhin gesungen haben, er ist der König auf dem Thron. Er hat die Kontrolle, das ist die Wahrheit. Auch wenn wir es in dem Moment nicht immer so sehen. Aber Gott ist da, er lässt uns nicht fallen, er lässt uns nicht im Stich. Und nachts hat er Albträume. Du entmutigst mich mit Träumen und durch Gesichte schreckst du mich auf. Mal vorstellen, vielleicht immer wieder im Traum, so diese Situationen, wo diese Knechte zu ihm kommen und sagen, deine Kinder sind alle tot, das Haus auf sie gefallen. Vielleicht seine Frau im Traum gesehen, die gesagt hat, fluche Gott und stirb. Und schreckt auf. Sodass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber hat als meine Gebeine. Ich mag nicht mehr, sagt er. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr so weitermachen. Ich mag nicht mehr so weiterleben. Nicht ewig will ich leben. Lass mich sterben. Zuerst klagt er, oh, das geht zu schnell mit mir zu Ende. Jetzt sagt er, lass mich sterben, das ist noch besser. Lass ab von mir, lass mich in Ruhe, Gott. Meine Tage sind doch nur ein Hauch. Ist doch gleich vorbei mit mir. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, in alle Augenblicke prüfst? Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest, dass du dein Herz auf ihn richtest? Das ist eine gute Frage, ne? Wie wunderbar das eigentlich ist, dass Gott sich überhaupt mit uns abgibt, dass Gott sich für uns Menschen interessiert. Und er sagt uns, dass wir sein Augapfel sind. Seine Geliebten, seine Kinder. Aber Hiob in dem Moment hat er es nicht als Trost empfunden. Gegenwart Gottes kann ein Trost sein für uns oder manchmal eher was Furchteinflößendes. Oh, oh, Gott ist da. Gott sieht, was ich tue. Er hatte hier das Gefühl, dass Gott gegen ihn ist, was nicht der Fall war. Es sind alle Augenblicke geprüft. Ja, es war eine Prüfung. Aber Gott war nicht gegen ihn. Teufel war gegen ihn. Im Gegenteil, Gott war für ihn. Gottes Einstellung war, Hiob ist mein Held. Gott konnte Hiob diese Umstände zutrauen, weil er wusste, dass er diese Prüfung bestehen wird. Und es hat Gott Ehre gebracht. Also ganz anderer Blickwinkel. Aber manchmal können wir uns so fühlen, na Gott, du bist gegen mich. Und wenn wir in dieser ganzen Diskussion mit den Freunden sehen, Gott ist gegen dich, weil du gesündigt hast. Das war die Theologie. Und wir können uns manchmal zerfleischen. Gott, warum passiert mir das? Wo habe ich gesündigt? Was habe ich getan? Warum? Was willst du mir damit sagen? Vielleicht gar nichts. Vielleicht ist es zum Wohl anderer Menschen, was du durchmachst. Vielleicht ist es einfach, um Gott Ehre zu bringen. Aber diese Gedanken, die auch wir kennen, das spielt sich im Hiob ab. Wie wunderbar das ist, dass du ihn alle Morgen heimsuchst. Die Güte des Herrn ist neu jeden Morgen. Er ist unser Gott. Lass ab von mir, sagt er, lass mich in Ruhe. Vers 19 sagt er, wie lange noch willst du nicht von mir wegblicken, nicht einmal so lange von mir ablassen, bis ich meine Speichel heruntergeschluckt habe? Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt und warum werde ich mir zur Last? Hat das Gefühl, dass Gott ihn abschießt, dass Gott sein Feind ist, sein Gegner ist. Habe ich gesündigt? Er ist sich nichts bewusst. Ich meine, er war kein perfekter Mensch. Aber er war ein gerechter Mensch vor Gott. Er war der gerechteste Mensch, der damals gelebt hat. Der sündenlos. Aber hier sehen wir einen Menschen, der gequält ist. In seinen eigenen Gedanken. Auch wegen seiner falschen Theologie. Hiob hat eine ähnliche Theologie wie seine Freunde. Gott, wo habe ich gesündigt? Was habe ich falsch gemacht? Ich bin mir nichts bewusst. Was tat ich dir an? Warum bin ich deine Zielscheibe? Warum schießt du mich ab, Gott? In Vers 21, warum vergibst du mir nicht mein Vergehen und lässt meine Schuld nicht vorübergehen? Aber wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, Gott, warum vergibst du mir nicht einfach? Warum kannst du nicht darüber hinwegsehen? Wunderbares Bild, was wir im Passafest haben, ne? Passa, was so viel heißt wie vorübergehen eigentlich, ne? Wo dieser Engel des Gerichts an den Häusern vorübergegangen ist, an den Familien, die das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen haben. Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. Gottes Gericht kann über uns oder an uns vorübergehen, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist die Grundlage. Deswegen kann Gott uns unsere Verbrechen vergeben. Und wir sind alle Verbrecher, wir sind Gesetzesbrecher. Jeder von uns hat Gottes Gesetz schon mal gebrochen. Mal gelogen, mal irgendwas anders zu einem Götzen gemacht, außer Gott. Ehebruch in Gedanken zumindest. Mord im Herzen, Habsucht. Und Jakobus sagt uns, wer eins dieser Gesetze schuldig geworden ist, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Wir sind alle Gesetzesbrecher. Wir alle brauchen Jesus, der uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, damit das Gericht Gottes an uns vorübergehen kann. Hiob hat hier das Gefühl, dass das Gericht ihn trifft. Denn ich werde mich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Ich lege mich hier hin, um zu sterben. Sehen wir den zweiten Freund. Und Bildad von Schuach antwortete und sagte. Wie gesagt, der Eliphas war mehr so einer, der aus seiner eigenen Erfahrung geredet hat, der noch halbwegs höflich war. Und wahrscheinlich war die Reihenfolge so, dass der Älteste zuerst gesprochen hat, dann der Zweitälteste und dann der Drittälteste. Und je jünger die Kerle werden, desto unbarmherziger werden sie. Bildad ist ein Gesetzlicher. Er ist mehr so der Theologe. Der ist nicht so diplomatisch wie Eliphas, der ist direkter. Und er hat so diese gesetzliche, verdammende Einstellung. Alle drei haben dieselbe Theologie im Prinzip. Aber Bildad ist so einer, der Bild hat von Gott als dem verdammenden Richter, als dem Polizisten. Bildad ist einer, der zu Gott sagt, ich bin gern dein Hilfs-Sheriff. Kennt ihr solche Leute? Das Gefühl haben, sie sind Gottes Hilfs-Sheriff und müssen mithelfen, alle Menschen zu verdammen und zu verurteilen und Sünden rauszuschnüffeln und den Leuten aufzuzeigen, wie gesetzlich sind. So einer ist der Bildad. Und seht hier, wie unhöflich und unfreundlich er dem Hiob gegenüber ist. Bildad von Schuach antwortete und sagte, wie lange willst du noch so etwas künden und wie lange sollen die Worte deines Mundes heftiger Wind sein? Hiob, das, was du sagst, ist ein Furz, das ist warme Luft, das ist Schrott. Wird Gott etwa das Recht beugen oder wird der Allmächtige die Gerechtigkeit beugen? Seht ihr, so einer war Bildad, Gerechtigkeit, Recht, Gesetz. Hiob, wird Gott für dich eine Ausnahme machen? Und er wird aus drei Sichtwinkeln seine Position hier argumentieren. Zuerst aus einer theologischen Sicht. Gott ist gerecht. Und Gott wird die Gerechtigkeit beugen für dich. Und seht hier im Vers 4, wie grausam. Haben deine Söhne gegen ihn gesündigt, so liefert er sie ihre Übertretungen aus. Wie furchtbar ist das? Da ist ein Mann, der trauert um seine Kinder und dieser Bildad, dieser gesetzliche Sheriff kommt daher und sagt, ha, Gott ist gerechtig und Gott wird doch sein Gesetz nicht beugen und wenn deine Söhne gesündigt haben, dann deswegen werden sie ausgelöscht. Keine Barmherzigkeit in dem Gottesbild von Bildad. Wieder eine übertriebene Sicht. Ich meine, wir wissen, Gott ist gerecht und Gott wird Sünde richten. Und er wird das nicht durchgehen lassen, bis in die dritte und vierte Generation, sagt er. Er wird nachgehen, das ist seine Treue. Wenn Menschen sünden und sündigen und Sünden lernen von ihrer Familie, Gott wird treu sein und dem nachgehen. Er wird nicht. Er ist kein Richter, der sagt, naja, macht nichts, ist schon gut, egal, der Sünde leicht nimmt. Aber Gott ist barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn und groß an Güte und an Gnade. Das ist so oft hier bei diesen Freunden der Fall. Sie haben gewisse Wahrheiten verstanden, aber es sind so Halbwahrheiten. Genauso wie du erntest, was du siehst. Das ist ein biblisches Prinzip. Paulus verwendet es, wenn er über das Geben spricht oder wenn wir auf das Fleisch sehen, werden wir Verderben ernten, wenn wir auf den Geist sehen, werden wir Leben ernten. Aber sie setzen es absolut. So wie manche Christen, auch manche Nicht-Christen, so Psychotherapeuten auch sagen, wenn das passiert in deinem Leben, dann ist das genau die Ursache. So direkt Ursache und Wirkung. So wirkt Gott. Das ist ja Gottes Bild. Deine Söhne haben gesündigt und Gott schießt sie ab. Vielleicht versucht er den Hiob auf diese Art und Weise zu trösten, indem er dem Hiob sagt, Hiob, du bist nicht schuld an dem Tod deiner Söhne, sondern die sind selbst dran schuld. Weil die haben gesündigt, ist nicht wegen deiner Sünde, sondern ist wegen ihrer Sünde. Auch das ist ein toller Trost. Ne? Hiob hat an diesem Zeitpunkt keine Vorlesung über Theologie gebraucht. Das ist nicht, was er gebraucht hat. Er sagt selber, das, was er redet, ist nicht korrekte Theologie, das sind die Worte eines verzweifelten, trauernden Menschen voll Schmerzen. Man sagt schon, Freund, ertrag doch mal hier das Gerede eines Betrübten. Aber bildert muss ja alles theologisch erklären. Und das ist nicht, was Hiob gebraucht hat. Eine Vorlesung über Theologie. Seht ihr Vers 5, wenn du Gott aufrichtig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und aufrichtig bist, ja, dann wird er deinetwegen aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Also dasselbe Denken. Hiob, tu Buße, kehr um, werd gerecht. Auch sehr starkes Werksdenken, ne? Als könnten wir je gerecht werden, das wird der Hiob ihm antworten. Welcher Mensch ist schon vollkommen gerecht vor Gott? Viele Christen denken, so habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Irgendwas Schlimmes passiert, irgendjemand ist krank, irgendein Schicksalsschlag in der Familie, Job verloren. Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollten, oder wie man es sich wünscht. Und dann kommen Geschwister und sagen, ja, du musst irgendeine Sünde in deinem Leben haben. Was hast du getan? Tu einfach Buße. Und seht ihr, wie wenig dem Hiob das hilft? Wir kennen die Wahrheit, das war nicht der Fall. Gott hat Hiob hier nicht bestraft. Hiob leidet nicht wegen seiner Sünde. Sondern im Gegenteil, wegen seiner Gerechtigkeit. Und dann kommen seine Freunde und sagen, Hiob, du musst Sünde in deinem Leben haben, tu einfach Buße. Seht ihr, wie wenig hilfreich das ist für den Hiob in der Situation und genauso wenig ist es hilfreich im Leben von uns oder unseren Geschwistern. Ist was anderes, wenn wir wissen, jemand hat gesündigt und das ist die Konsequenz seiner Sünde. Das gibt es auch. Also wie gesagt, sie nehmen Wahrheiten, die in manchen Situationen durchaus zutreffend sind und setzen die absolut und treiben die bis ins Extrem. Und das ist das Problem dabei. Ich meine, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester zurechtweisen, weil wir wissen, hey, lebt in Sünde, aber dann ist es greifbar. Dann sagen, hey, da ist der Punkt, da und da musst du umkehren. Und wenn wer wirklich Jesus im Herzen hat, weiß er es auch ganz genau. Da kann man was tun. Aber nur weil du leidest und jemand sagt, du musst sündigen, weil brave Christen sind immer gesund und immer reich und immer schön. Und wenn du nur genug Glauben hättest, dann wärst du auch gesund und reich. Und das hilft niemandem was. Was soll der Hiob ändern an seiner Situation? Das verdammt nur. Das ist das Problem hier. Sein zweites Argument, ja, argumentiert aus der Tradition heraus. Vers 8, denn befrage doch die vorige Generation und hab Acht auf das, was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind von gestern und erkennen nichts. Denn ein Schatten sind unsere Tage auf der Erde. Werden diese dich nicht belehren, es dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen? Hiob, so läuft der Hase seit den Vätern und seit den Vorvätern. Und Tradition kann was Gutes sein, aber Tradition ist nicht wirklich eine Quelle von Wahrheit. Ist ein guter Theologe. Argumentiert mit Traditionen, mit dem, was die Väter erforscht haben. Und als letztes argumentiert er aus der Beobachtung von der Natur. Schießt Schilfrohr auf, wo kein Sumpf ist? Wächst Riedgras empor ohne Wasser? Noch treibt es Knospen, noch ist es nicht zum Schneiden reif, da verdorrt es schon vor allem anderen Gras. So sind die Pfade aller, die Gott vergessen, und des ruchlosen Hoffnung geht zugrunde. Seine Zuversicht ist ein dünner Faden und ein Spinngewebe ist das, worauf er vertraut. Er stützt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran fest, aber es bleibt nicht stehen. Voll Saft steht er in der Sonne und seine Triebe ranken sich durch seinen Garten. Über Steinhaufen schlingen sich seine Wurzeln, zwischen Steinen lebt er. Reißt man ihn aus von seiner Stelle, so verleugnet sie ihn. Ich habe dich nie gesehen. Siehe, das ist die Freude seines Weges und aus dem Staub sprost ein anderer hervor. Also das Schilfrohr. Wächst Schilf, wo kein Sumpf ist, wo kein Wasser ist. Hiob, dein Leben ist verdorrt. Deswegen musst du dich von der Quelle entfernt haben. Und schau dir diese Gewächse hier im Garten an. Die Wurzeln, ne? Wenn man es ausreißt, dann geht's kaputt. Hiob, dein Leben ist wieder am Verdorren, am Verwelken. Das heißt, mit deinen Wurzeln muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Eine Beziehung mit Gott. Du bist ein Heuchler, sagt er ihm eigentlich, Hiob. Die ganze Show mit deiner Gerechtigkeit und den Opfern und dein ganzer Reichtum, alles Tolles, was du hattest, dein wunderbares Familienleben, alles nur eine Fassade, Hiob. Aber jetzt hat Gott dich aufgedeckt, deine Wurzeln, und da ist nichts da, du bist ein Sünder. Und deswegen leidest du hier. Einfache Theologie von Bildad. Vers 20, siehe, Gott wird den Rechtschaffenen nicht vorwerfen und die Übeltäter nicht an die Hand nehmen. Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubel, werden die, die dich hassen, mit Schande bekleidet werden und das Zelt der Gottlosen wird nicht mehr sein. Hier, wenn du rechtschaffen wärst, dann würdest du lachen und dann wird es ja gut gehen und alles wäre toll. Aber es ist nicht so, deswegen bist du kein rechtschaffener Mann. Hörst du den Gottlosen. Kapitel 9. Und Hiob antwortete und sagte, wahrlich, ich habe erkannt, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Er fragt vier Fragen hier. Wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wenn er Lust hat, mit ihm in einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Hiob würde gern mit Gott in Kontakt treten. Ich möchte einfach mit Gott reden, sagt er. So einen Rechtsstreit, ein Prozess, der soll mich unschuldig erklären. Meine Unschuld erklären, das wünscht er sich von Gott. Aber wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Niemand ist perfekt. Hiob ist sich dessen bewusst auch. Er ist sich keiner Sünde bewusst, warum Gott ihn so schlagen sollte, aber wie kann man vor Gott gerecht sein? Die Wahrheit ist nicht aus uns selbst. Kein Mensch ist gerecht vor Gott. Wir alle erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, sagt uns der Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 3. Deswegen brauchen wir eine Gerechtigkeit, die uns von außerhalb zugerechnet wird, die Gerechtigkeit von Jesus Christus. dass jemand anderer es für uns verdient, was er nicht selbst verdienen konnte. Und das hat Jesus für uns getan. Selbst wenn ein Mensch Lust hätte, im Rechtsstreit zu treten mit Gott, er könnte ihm auf 1000 nicht eins antworten. Wenn Gott 1000 Fragen stellen würde, wir hätten keine Antwort. Gott ist größer als wir. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Hiob hatte einen großen Gott zumindest. Seine Freunde hatten einen Gott, den sie in ihrer kleinen Box hatten. Sie haben gedacht, sie verstehen Gott. Sie können alles genau erklären, aber ihr Gott war zu klein. Der Weise ist von Herzen und stark an Kraft, wer trotzte ihm und blieb unversehrt. Der Berge versetzt, ohne dass sie es erkennen, indem er sie umstürzt in seinem Zorn, der aufstört die Erde von ihrer Stätte, dass ihre Säulen erzittern, der zur Sonne spricht und sie geht nicht auf und die Sterne versiegelt er, der die Himmel ausspannt, er allein und schreitet auf den Wogen des Meeres, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens, der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Wie könnte ich mit Gott reden? Wie könnte ich ihm antworten, der so wunderbar ist? Er spricht hier von dem Wunder der Schöpfung, von dem Sternenhimmel, den Sternbildern, wie Gott das Universum in dieser perfekten Ordnung geschaffen hat. So wunderbar, dass so große Dinge tut. Zweite Frage. Vers 11, siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Und er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Gott ist unsichtbar. Siehe, er rafft dahin und wer will ihm wehren? Wer kann zu ihm sagen, was tust du? Gott wendet seinen Zorn nicht ab unter ihn, beugten sich die Helfer Rahabs. Das ist auch so ein mythologisches Ungeheuer. Wie viel weniger könnte ich ihm antworten, meine Worte ihm gegenüber wählen? Ihm könnte ich auch, wenn ich ihm recht wäre, nicht antworten. Zu meinem Richter würde ich um Gnade flehen. Das ist das Einzige, was uns bleibt vor Gott. Wir können ihn um Gnade anflehen. Kein Mensch kann zu Gott kommen und sagen, hey, ich bin gerecht. Ich verlange, dass du mich in den Himmel nimmst. Ich verlange, dass du mich annimmst. Nee, wir alle fallen zu kurz. Zweite Frage ist, wie soll ich mit ihm rechten, den ich nicht sehen kann? Wenn ich riefe und er mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er auf meine Stimme hörte. Das ist das Vierte. Ne? Selbst wenn Gott ihm antworten würde, dann würde er es nicht glauben. So wie wir oft. Ne? Betest Gott, bitte tu das, Gott, bitte tu das, Gott, bitte tu das und Gott tu das und dann fragen wir, Gott, bist du das? Er, der nach mir greift im Unwetter und meine Wunden grundlos vermehrt, er erlaubt mir nicht Atem zu holen, sondern sättigt mich mit Bitterkeiten. Wenn es auf Kraft des Starken ankommt, so sagt er, sieh hier. Und wenn auf Recht, wer will mich vorladen? Wenn ich auch im Recht wäre, mein Mund würde mich verurteilen, wäre ich auch rechtschaffen, er würde mich schuldig sprechen. Sobald ich meinen Mund aufmache, würde ich mich selbst verurteilen. Wenn ich mit Gott rechten will, zu meinem Richter. Vers 21, rechtschaffen bin ich, ich kümmere mich nicht um meine Seele, ich verachte mein Leben, es ist eins. Darum sage ich, den Rechtschaffenen wie den Gottlosen vernichtet er. Wenn die Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung Unschuldiger. Die Erde ist in der Hand des Gottlosen gegeben, das stimmt wohl zu einem großen Teil, das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Wenn er es nicht ist, wer sonst? Und meine Tage sind schneller dahingeeilt als ein Läufer. Sie sind entflohen, haben nichts Gutes gesehen. Sein Leben, das hier am Verwelken ist, schnell am Eingehen ist. Sie sind vorübergezogen wie Rohrschiffe, wie ein Adler, der auf Beute herabstößt. Wenn ich denke, ich will meinen Kummer vergessen, will ein anderes Gesicht machen und fröhlich blicken, so bangt mir vor all meinen Schmerzen. Ich habe erkannt, dass du mich nicht ungestraft lässt. Er sagt, was soll ich tun, selbst wenn ich einfach so ein positives Gesicht aufsetzen will? Ja, das ist zwar schlimm, aber versucht es zu vergessen und versucht zwanghaft fröhlich zu blicken und anderes Gesicht zu machen. Auch das ist nicht die Lösung des Problems. So bangt mir vor allem meinen Schmerzen. Wir müssen Gott nichts vormachen und wir müssen einander nichts vormachen. Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir einfach ehrlich sein können voreinander. Wir müssen keine schönen Gesichter machen zu unschönen Dingen in unserem Leben. Das ist okay. Wir müssen keine Heuchler sein. Gott verlangt es nicht von uns. Ich erinnere mich mal an eine Gelegenheit, wo ich mit jemandem, der früher in unserer Gemeinde war, mal eine andere Gemeinde besucht habe. Und die waren so ein bisschen auf positives Denken und positives Bekennen und Glauben und so drauf. Und sind da hingekommen und ein Ältester hat meinen Freund gefragt, hat gesagt, na, wie geht's dir? Und er hat gesagt, oh, ich hab's im Kreuz, nicht so gut. Und er hat gesagt, nein, nein, sag das nicht, sag, preis dem Herrn, mir geht es gut. Und irgendwie hat er dann gemerkt, dass ich da sehr skeptisch geguckt habe und hat gesagt, glaubst du das nicht? Und ich habe gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und er hat eine völlige, aus dem Kontext genommene Schriftstelle zitiert. Aber so dieses Denken, mach einfach ein schönes Gesicht und verleugne die Realität, wie es ja wirklich geht. Das ist Dummheit, oder? Ich glaube absolut, Gott kann heilen und wenn wir beten und Gott heilt, preist dem Herrn, aber wenn er es nicht tut, dann muss ich nicht so tun, als hätte er es getan. Das ist Blödsinn. Wir müssen uns nichts vorheucheln. Und ich denke, es ist viel zu sehr in christlichen Kreisen, dass wir immer gut sein müssen und schönes Gesicht machen müssen. Wie geht's dir? Oh, immer gut, kein Problem, preis dem Herrn. Und in Wirklichkeit gehen wir vor die Hunde im Innern. Das ist nicht nötig. Das ist nicht, was Gott will. Wir sind ein Krankenhaus hier. Er ist gekommen für die Sünder, um Sünder zu heilen. Wir müssen uns nichts vormachen, dass wir geistlicher sind, als wir wirklich sind. Oder diese ganze Vorstellung, dass körperliche Gesundheit oder Reichtum oder dass es uns gut geht, dass das was mit Geistlichkeit zu tun hat, ist von Grund auf falsch. In einem gewissen Rahmen, ja, wenn wir Gott nachfolgen und sein Wort tun, ihm gehorsam sind, dann werden wir glücklich sein in unserer Seele. Ja, glückselig, die Seligpreisungen, das wird einen positiven Einfluss auf unser Leben haben, aber nicht Umkehrschluss. Wenn ich alles brav mache, dann wird es immer gut sein und immer schön sein und wir werden immer reich sein und oh, wenn ich das mal nett bin, dann ist irgendwas faul. Weil bei uns selber denken wir es ja eh nicht, wir denken es ja meistens bei den anderen. Oh, der hat seinen Job verloren, oh, der muss gesündigt haben. Oh, du bist krank, oh, du hast nicht genug Glauben, dieses Denken. Ist doch furchtbar, oder? Und das hilft dem Hiob überhaupt nicht weiter. Bilder, tolle Illustrationen aus der Natur. Toll, dass du mir einen Geschichtsunterricht gibst hier aus den Traditionen. Toll, dass du mir eine theologische Vorlesung machst. Toll, dass du mir sagst, hey, preis einfach den Herrn, verleugne das Problem. Was hilft das dem Hiob weiter? Die Jungs hier haben nicht mal die Klasse 1 in der Seelsorgeschulung gemacht. So geht man nicht mit Leuten um, die geschlagen sind und die leiden. Man sagt, du bist schuld und du musst irgendwas gesündigt haben, selbst wenn wir nicht wissen, was, das ist ja da gerade der Punkt. Wir sagen können, hey Bruder, da und da, kehr um, wir helfen dir, das ist praktisch. Ne? Aber jemand einfach Vorwürfe zu machen und ein schlechtes Gewissen einzureden und zu verurteilen, da ist jemand, der schon leidet und die hauen ihm nochmal eine auf den Kopf. Und wie oft passiert das? In christlichen Kreisen. Und wie oft passiert es, dass wir Christen wirklich zu Heuchlern werden und unser Sonntagsgesicht aufsetzen, wenn wir in die Gemeinde gehen. Das ist nicht nötig. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott, wir dürfen ehrlich und verletzlich sein voreinander. So ist das Leben, es ist nicht immer gut. Und wir machen nicht immer alles richtig und wir sind auch nicht die geistlichsten Menschen auf diesem Planeten. Nicht mal in unserer Stadt. Wir sind Sünder, die gerettet sind durch Gnade. Wir sind kranke Menschen, die im Krankenhaus sitzen, in der Hoffnung, dass der Arzt, der himmlische Arzt, uns heilen wird. Das ist, was wir sind. Und preis dem Herrn, dass Jesus gekommen ist, um uns zu heilen. Durch seine Striemen ist uns heilen geworden. Jesaja 53. Er ist unser Heiland. Wir können einander ermutigen in diesem Prozess und einander stützen und die Schwachen tragen, heißt es, aber wir wollen nicht solche gesetzliche Hilfs-Sheriff sein, so verdammend wie dieser Bildart. Es hilft niemandem weiter. Vers 29 sagt Hiob, ich muss ja schuldig sein. Wozu soll ich mich denn für nichts abmühen? Wenn ich mich auch mit Schneewasser wüsche und meine Hände mit Lauge reinigte, dann würdest du mich in die Grube tauchen, dass ich meine eigenen Kleider vor mir ekelten. Also ich muss schuldig sein, selbst wenn ich hier alles Mögliche tun würde, um mich zu reinigen, na Gott würde das, uns in die Jauchengrube sozusagen, Gott würde uns schon zeigen, wie dreckig wir sind im Vergleich zu ihm. Das stimmt. Wir können uns nicht selbst retten. Wir können uns nicht selbst gerecht machen vor Gott. Das können wir nur werden, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Das hat er für uns gemacht. Denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten und wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Du kannst mit Gott nicht vor Gericht sehen. Vers 33, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann oder keinen Schiedsrichter oder keinen Mittler, dass er seine Hand auf uns beide legen könnte. Er nehme seine Rute von mir weg und sein Schrecken ängstige mich nicht mehr, so will ich reden und ihn nicht fürchten, denn so steht es jetzt bei mir nicht. Es gibt keinen Mittler zwischen uns. Mann, wenn es nur irgendjemanden gäbe, der mich mit Gott in Verbindung bringen könnte, der seine Hände auf beide von uns legt. Das ist das Bild. Brücke zwischen mir und Gott. Wenn es nur so jemanden gäbe, hey, dann müsste ich mich nicht mehr fürchten. Dann könnte ich Frieden haben. Das ist einer der Momente, wo der Hiob seinen Kopf nach oben streckt. Er hat immer so helle Momente. Dann sehen wir im Kapitel 10, fällt er wieder in absolute Depression, weil er diesen Mittler nicht sieht. Aber Gott sei Dank, wir haben einen Mittler. Zu Gott, im 1. Timotheus Kapitel 2. Da heißt es, dass Gott, unser Heiland Gott, will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott, heißt es hier, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Wir haben einen Mittler. Jesus, der das Lösegeld für uns bezahlt hat, mit seinem eigenen Leben für unser Leben bezahlt hat, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Er ist derjenige, der uns in Kontakt bringt, so wie Nathanael sagt, oh, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Engel auf und ab steigen sehen am Sohn des Menschen, an sich selbst. Hat hier sich auf ein Bild bezogen, auf einen Traum, den Jakob gehabt hatte, als er eine Leiter sah in seinem Traum. Leiter zwischen Himmel und Erde. Jesus hat gesagt, ich bin diese Leiter, ich bin diese Verbindung zwischen Gott im Himmel und den Menschen auf der Erde. Und er ist der Mittler, der uns in Beziehung mit Gott bringt. Wie wunderbar ist das? Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir müssen uns nicht fern von Gott fühlen. Wir sind nicht mehr fern von Gott. Er hat uns nahe gebracht, sagt uns der Paulus in Christus Jesus. Und wir können uns darauf verlassen, dass seine Barmherzigkeit neu ist, jeden Morgen uns gegenüber. Die wir in Christus Jesus sind, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist wunderbar, wenn er für uns ist, wer gegen uns? Wer wird uns verdammen? Christus ist der, der uns gerettet hat. Und Paulus sagt, ich bin gewiss, dass nichts uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Dann diese ganze Liste könnt ihr nachlesen am Ende von Römer 8. Weder Höhe noch Tiefe, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges. Es wird nichts geben, was uns scheiden kann von ihm. Das ist, weil er selbst in Jesus Christus unser Mittler geworden ist. Das, wonach der Hiob sich gesehnt hat. Und das ist unser Trost. Das ist unser Trost. Wenn wir durch schwere Zeit gehen, selbst wenn wir gefallen sind und gesündigt haben, wir müssen uns hier nicht auf Rechtsdiskussionen einlassen, nicht darauf hoffen, dass wir irgendwie vor Gericht ziehen können und eine milde Strafe bekommen können vor Gott. Wir dürfen auf Gnade plädieren, statt Gericht. Und sagen, Jesus hat bezahlt. Er hat das Lösegeld bezahlt. Deswegen kann ich frei ausgehen. Und das ist wunderbar. Er ist unsere Hoffnung. Und so, weil wir so viel Barmherzigkeit empfangen haben und so viel Gnade von Gott empfangen haben, lasst auch uns barmherzig sein. Und Gnade haben mit anderen, die durch schwere Zeiten gehen. Lass uns vorsichtig sein mit so Floskeln, um uns zu schmeißen. Das wird dem anderen das Gefühl geben, du leidest, weil du ein Sünder bist. Oder weil du nicht genug Glauben hast. Das ist grausam. Sondern lass uns die Schwachen tragen und einander stützen. Und auf Gott hinweisen. Wir haben das Glück, dass wir den Anfang und das Ende von Hiob kennen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Abend und wir danken dir für Jesus Christus, der uns nahe gebracht hat. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht Menschen sein müssen, die sich irgendwie versuchen, religiös aus eigener Kraft zu Gott hinzuarbeiten oder wie Hiob auch auszuschreien nach einem Rechtsstreit, irgendwie sich zu dir hinzuarbeiten, irgendwie versuchen, gerecht genug zu werden, damit du uns hörst oder damit du uns annimmst, wissen, dass es nicht möglich ist, dass wir Sünder sind, dass wir von Natur aus getrennt sind. Ich danke dir, Gott, dass wir uns von dieser ganzen Diskussion abwenden können und einfach um Gnade ausschreien dürfen. Sagen dürfen, Jesus sei mir Sünder gnädig. Komm in mein Leben und rette mich. Das ist wunderbar. So viel Freiheit, so viel Zuversicht, dass uns das bringt. Dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und Herr, dass du sagst, es gibt nichts, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist unsere Kraft, das ist unsere Stärke. Ich danke dir, Gott, dass wir uns diesen Kopf nicht machen müssen. Wenn uns keine Schuld bewusst ist, wenn dein Geist uns nicht überführt und wir trotzdem durch schwierige Zeiten gehen, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, vielleicht, dass wir uns nicht selber fertig machen müssen, nach irgendwelchen verborgenen Sünden kramen müssen, die du uns nicht aufzeigst, sondern dass wir aufschauen dürfen zum Kreuz und wissen dürfen, dass wir einen Gott haben, der uns unendlich liebt, der alles getan hat, um uns zu sich zu bringen, der Mittler geworden ist. Und selbst wenn wir unsere Umstände nicht verstehen und wir keine Antworten bekommen, können wir darin ruhen, dass du für uns bist, Gott, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind. Ich danke dir, dass wir da nicht zweifeln müssen, dass dein Sohn Jesus Christus uns diese Zuversicht jetzt und diese Hoffnung jetzt in unserem Leben. Dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.